Telefonieren werde ich jetzt mit Herrn Georg Löser von Ecotrinova. Im Zuge der 60 Jahre NATO ist ein anderes Jubiläum etwas untergegangen bei uns, nämlich also der traurige Jahrestag von 30 Jahre Katastrophe in Harrisburg, Three Miles Island.
Ja, es ist so, in den letzten Jahrzehnten hat man diesen Atomreaktorunfall von Harrisburg, das ist die Hauptstadt des US-Bundesstaates Pennsylvania an der Ostküste, eher so als technologische Katastrophe betrachtet, mit großem Unfall und dann anschließend keine neuen Atomkraftwerke mehr in den USA, die Volksabstimmung in Schweden gegen Atomkraft 1980 oder der deutsche Verzicht auf die Atommüllwiederaufarbeitungsanlage in Gorleben, ja, durch den niedersächsischen Ministerpräsident Albrecht nach dem großen Gorleben-Treck. Das war auch in den Tagen des Harrisburg-Unfalls. Der Reaktor selber hieß ja Three Mile Island 2, der Reaktor 2, und der war brandneu. Der war also erst in Dezember des Vorjahres, also 3 Monate vor dem Unfall, in Betrieb gegangen und hatte noch kaum Strom erzeugt. Etwa 2 Wochen volle Last, habe ich mal nachgeschaut. Ich war damals Jungphysiker beim Bund für Umwelt und Naturschutz in dessen Landesgeschäftsstelle und habe mich natürlich da auch rein vertiefen müssen. Und einige Dinge, die ich damals bemerkt hatte, fallen mir heute verstärkt auf. Und das ist, hängt mit Folgendem zusammen. Die deutsche Presse hat ja in diesen Tagen, also im März zum 30. Jahrestag, hauptsächlich abgehoben eben auf die technologischen Störungen und wie der Unfall sozusagen wohl abgelaufen ist. Aber was da sozusagen unter den Tisch fiel, war die große Vertuschungsaktion, die damals lief und immer noch läuft, dass es angeblich keine Strahlenopfer gegeben habe. Und inzwischen aber ist einiges aufgedeckt worden und auch vieles bekannt geworden. Interessanterweise waren es zuerst die Bürger, die berichteten. 5 Jahre nach dem Unfall fanden sie durch eigene Erhebungen, dass in der nahen Umgebung 19 Krebstote aufgetreten waren, statt nur 2 oder 3, die dort erwartet worden wären. Und das gab dann anschließend offizielle Studien, die viele Jahre lang dauerten. 1991 kam dann erstmal eine offizielle Untersuchung einer Universität, die dann auch schon Auffälligkeiten feststellte bei der Krebszunahme, aber behauptete, dass da alles noch nicht sehr signifikant, wie man sagt. Ja, also Erhöhung schon, aber nicht so deutlich, dass man es in den Strahlen in die Schuhe schieben kann. Denn offiziell war ja immer die Devise gewesen, es sei niemand durch Strahlen zu Schaden gekommen durch diesen Unfall. Eine unglaubliche, ja, Märchengeschichte. Nun hat dann anschließend, weil immer mehr solche Gesundheitsschäden auftraten, da ein Professor namens Wing von einer anderen Universität, dann von North Carolina, die Daten nochmal geprüft mit seinen Mitarbeitern und kam dann doch zu dem Ergebnis, dass 400 Lungenkrebstote vermehrt aufgetreten waren gegenüber der erwarteten Zahl in der Teilregion und auch viele andere Krebsarten angestiegen waren. Andere Forscher, einen Joseph Mangano, hatte dann erhöhte Kindersterblichkeit schon in den ersten 2 Jahren festgestellt und das auch in einer Fachzeitschrift veröffentlicht. Das deutsche Umweltlexikon berichtet, dass die Atomarbeiter, die den Reaktor versuchten aufzuräumen, was noch immer nicht beendet ist und auch eingestellt werden musste wegen zu hoher Strahlen, dass die natürlich hohe Strahlendosen abbekommen haben, die dann auch etwa zu um die 50, wenn man anders rechnet, 100 Strahlenkrebstoten führen würde. Außerdem ist zu vermerken, dass außergerichtliche Vergleiche zwischen dem Eigner des Atomkraftwerkes, die bisher zu 55 Millionen Dollar Schadenersatz führten, die Eltern mit missgebildeten Kindern dann zum Schweigen brachten. Ja, und das Vertuschen ging natürlich weiter, weil auch der Staat, der Staat von Pennsylvania, einige Krebsfälle aus den Statistiken entfernte, wie ein berühmter amerikanischer Journalist und Historiker, der Harvey Wasserman, jetzt im März 2009 berichtete. Auch das Tumorregister sei abgeschafft worden damals und der Staat hat alles getan, um die Daten, die er nicht verstecken konnte, eben fehlzudeuten und das nicht sein kann, eben was nicht sein darf.
Ja, dieser Unfall von Harrisburg ist ja vielen Leuten einfach als Beinahe-Unfall in Kopf geblieben. Also so, das hört sich ja nicht nach beinahe an. Das hört sich ja an, als wäre das ja schon vielleicht nicht der größte aller anzunehmenden Unfälle gewesen, aber doch schon ein ziemlich gravierendes
Ereignis. Ja, ziemlich gravierend schon, obwohl man, wie ich auch damals schon ahnte, Glück im Unglück hatte. Ich erwähnte ja vorhin, dass der Reaktor brandneu war, ja, und noch nicht so viel Spaltprodukte in seinem Inneren barg wie ein Reaktor, der, sagen wir mal, schon ein paar Monate oder Jahre in Betrieb ist. Also ich versuche es mal mit Fessenheim zu vergleichen, ja, weil Harrisburg auch ähnlich weit vom Reaktor entfernt liegt wie hier Freiburg im Breisgau von Fessenheim im Elsass, von den dortigen Reaktoren. Und die Tatsache, dass nun so noch relativ wenig und trotzdem riesige Mengen Radioaktivität ja schon erzeugt war im Inneren des Reaktors, hat nun folgende Bedeutung. Es gab wenige Stunden nach Unfallbeginn eine schwere Explosion, wahrscheinlich eine Wasserstoffexplosion, die sogar den Kontrollraum erschütterte und beinahe den Sicherheitsbehälter, also diese äußere Gebäudehülle des Reaktorgebäudes, undicht gemacht hätte. Und neuerdings geht man aber davon aus, das sind die Nuklearingenieure Arne Gundermann und Thompson aus den USA, die jetzt ausgepackt haben in 2009, dass eben diese große Druckspitze dieser Explosion am ersten Tag des Harrisburg-Unfalls doch irgendwo eine wichtige Undichtigkeit erzeugt haben muss, denn der Druck sank sofort nach dieser Explosion im Reaktorinneren Gebäude auf Außendruck. Ja? Das heißt also, normalerweise ist das hat sich ein Überdruck aufgebaut, dann eine ganz starke Druckspitze und dann eben Abflauen auf Außenluft sozusagen Druck. Und bei dieser Gelegenheit muss sehr viel Radioaktivität entwichen sein. Und das war nach den Hubschrauberflügen, die sozusagen die Unbedenklichkeit der Außenwelt hinaus posaunt hatten. Und anschließend habe man dann nur noch die radioaktiven Wolken dann von unten mit dem Auto gesucht und nichts gefunden, weil das man ja umherirrte, wo denn wohl die Wolke hingezogen sei. Also eine sehr komische Situation. Und außerdem ist bekannt geworden, dass das Strahlenschutzpersonal des Unglücksreaktors geflohen war, gleich nach Unfallbeginn. Das heißt, man tappte also total im Dunkeln, hatte draußen zu wenig Messgeräte und so wurde das später als Informationspanne halt die ganze Sache getarnt. Der Gouverneur wusste nicht Bescheid, der Chef, Herr Hendry von der amerikanischen Reaktorsicherheitskommission, wusste nicht recht Bescheid. Und so evakuierte man eben erst 2 Tage nach Unfallbeginn die schwangeren und kleineren Kinder. Und derweil war aber dann am 2. Tag auch dann die übrige Bevölkerung zur Hälfte auf der Flucht. Sonst hätte es sicher noch sehr viel mehr Opfer gegeben unter den Menschen. Man darf aber nicht die Opfer der Tierwelt vergessen. Da gab es auch sehr viele Beobachtungen, auch bei Haustieren, die verendeten oder die dann mit weißen, also erblindeten Augen dann zu sehen waren nach dem Unfalltagen, als die Menschen zurückkamen. Ich wollte aber auf den Punkt hinaus, der nagelneue Reaktor. Was wäre also gewesen, wenn der älter gewesen wäre? Und das ist eben die Geschichte mit dem Glück im Unglück, sozusagen, dass der Reaktorunfall früh genug kam, damit er nicht zur Riesenkatastrophe wurde. Denn sonst hätte diese Wasserstoffexplosion wahrscheinlich das Containment komplett gesprengt und dann wäre eben doch der Super-GAU draus geworden, der ganz große Unfall. Und da muss man wissen, im Vergleich zu Tschernobyl, dass ja Harrisburg dann keinen Graphit, also keinen Kohlenstoffbrand gehabt hätte, der die Radioaktivität dann durch diese große Hitze in höhere Luftschichten und dann um die halbe Welt verteilt hätte. Ja? Denn von Tschernobyl weiß man ja, dass über die Hälfte der Radioaktivität außerhalb der eigentlichen Unfallzonen in der Ukraine und Weißrussland sich verteilte in das übrige Europa. Und das wäre bei einer Harrisburg-Superkatastrophe anders gewesen. Da wäre eben ohne Graphitband die Radioaktivität dann im Umkreis eben von Dutzenden Kilometern oder dann in der Hauptwindrichtung allmählich langgetrieben und hätte dort für eben Tod, auch schon für frühen Strahlentod gesorgt. Das ist eben was das Erschreckende, was auch an sich in Deutschland bekannt ist aus den Folgestudien verschiedener Forschungsgruppen zu den deutschen Risikostudien Atomkraftwerke.
Also je älter ein Atomkraftwerk wird, desto größer ist ja auch die Gefahr, überhaupt, dass ein Unfall stattfindet. Also Teile werden müde, also Material ermüdet, Metalle verändern sich und Fessenheim wird ja auch manchmal liebevoll Harrisburg genannt.
Richtig, ja. Das ist leider so. Also ich sag mal, es gibt wie bei Menschen Kinderkrankheiten, dann gibt es sozusagen eine Phase, wo es etwas besser läuft, aber auch natürlich viel zu gefährlich ist. Und dann kommen sozusagen die Alterskrankheiten und da ist Fessenheim im Grunde seit Anfang an mit dabei mit den Alterskrankheiten, weil die Haarrisse in den wichtigen Reaktorbestandteilen, in Fessenheim ja schon Ende der 70er Jahre, nämlich dann vom Öko-Institut mit einer Studie vorgestellt wurde, bei der eben Daten, geheime Daten der Betreiber und des Kraftwerks veröffentlicht wurden.
Die Atomreaktorkatastrophe von Tschernobyl jährt sich dieses Jahr zum 23. Mal. Und da habt ihr von Ecotrinova auch eigentlich zwei Veranstaltungen Ende des Monats, einmal am 22. April, wo dann Tschernobyl im Mittelpunkt steht.
Ja.
Und am 25. April, am Samstag, dann wird das AKW Fessenheim im Zentrum der Aufmerksamkeit sein.
Richtig, und das ist auch dringend nötig. Wir haben ja in Freiburg und Region viel zu wenig Veranstaltungen in den letzten Jahren gehabt, um eben die Risiken von Fessenheim und auch die weiteren Folgen von Tschernobyl aufzuzeigen. Einmal ist ja wichtig zu sehen, dass der Unfall von Tschernobyl ja erst 1986, vor 23 Jahren, begann. Und bei den Erbschädigungen zum Beispiel ist in der ersten Generation der Menschen erst 10% sozusagen aufgetreten. Das dicke Ende kommt ja noch. Und das Gleiche gilt bei den Krebsfällen, dass die noch lange nicht vorbei sind, weil ja zum Beispiel das radioaktive Strontium und Cäsium noch nicht mal zur Hälfte zerfallen sind, geschweige denn vom Plutonium, was dort mehr in der Ukraine verblieben ist, was ja mit 24.000 Jahren Halbwertszeit noch lange, lange Generationen beeinträchtigen wird. Das Schlimme ist aber auch, dass genau oder noch stärker als im Falle Harrisburg auch bei Tschernobyl sozusagen vertuscht wurde und vertuscht wird, weil das liegt in dem Falle, in einem Falle war es eben die Bundesregierung und die Landesregierung in den USA von Pennsylvania dann, während es hier im Falle Tschernobyl hauptsächlich die Internationale Atomenergieorganisation IAEO, die bei der UN hoch angesiedelt ist, der Verursacher ist. Und das Makabre ist beim Fall Tschernobyl, die sozusagen Kleinrechnung der Strahlenfolgen, dass die IAEO die Weltgesundheitsorganisation vertraglich geknebelt hat, sodass die Weltgesundheitsorganisation keine eigenen Daten rausgeben darf, sondern nur diejenigen, die von der IAEO, also der Atomlobby in der UN, genehmigt wurden. Und das ist wirklich schlimm. Und dann, so haben dann sogar die, als 1991 erklärt wurde, es gebe keine Gesundheitsstörungen durch Strahlung, durch Tschernobyl, ist natürlich eine fantastische Lüge, haben sogar die weißrussischen und ukrainischen Akademien der Wissenschaften gegen diese Unverschämtheit schärfstens protestiert. Und von unabhängiger Seite allerdings, da haben wir in Deutschland eine Reihe von Strahlenforschern an der Universität München oder anderen Universitäten, wurde dann doch festgestellt, dass einer oder zusammengestellt zum Teil aus anderen Daten, dass bei den Liquidatoren, also die 900.000 atomzwangsverpflichteten Männer, dass davon inzwischen, also bis 2000 schon 15.000 bis 50.000 gestorben waren, also junge Männer wohlgemerkt, und dass die zurzeit nach Angaben aus der Weißrussland und der Ukraine zu 90% als krank eingestuft werden müssen. Schlimm ist auch, dass die Kinder solcher Liquidatoren überwiegend krank sind und sehr viel Hirntumore entwickeln. Das ist sozusagen dann unter Erbschäden zu registrieren oder die solche Fehlbildungen und Fehlentwicklungen von Kindern. Das ist auch eine ganz schlimme Erfahrung. Während die Schilddrüsenkrebse, die im Falle Tschernobyl besonders herausgestellt werden, sind zwar nicht immer in wenigen Fällen heutzutage tödlich, aber auch natürlich schlimme Gesundheitsschicksale. Das ist sozusagen nur die Spitze des Eisberges, die da strahlenbedingt sich auftut.
Die ganzen Informationen findet man natürlich auch auf eurer Webseite.
Ja.
Das ist die www.ecotrinova.de, eco mit C geschrieben, ecotrinova.de. Ich danke Georg Löser.